Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der 2. Juni 1997 ist der Tag, der das Leben von Bernhard Heitz dramatisch verändert hat. An diesem Tag stürzte er mit einer Privatmaschine in Kanada in der kanadischen Wildnis ab und überlebte mit schweren und schwersten Verletzungen und Verbrennungen. Heute Vormittag ist er unser Gast in Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Herr Heitz, wir beide haben zusammen vor ziemlich genau 15 Jahren schon mal Sendung miteinander gemacht. Das ist lange her. In Ihrem Leben ist auch viel passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie damals noch in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg gewohnt?
In Kaltenkirchen, nördlich von Hamburg, als Sozialhilfeempfänger, weil nach dem Unfall alles weg war.
Sind dann für viele Jahre nach Amerika gegangen, nach Kalifornien. Was haben Sie da gemacht?
Da habe ich in Los Angeles bei der World Burn Foundation gearbeitet, ins Leben gerufen von 5 oder 6 sehr reichen Leuten, die dachten, in Amerika wird genug Brandverletzten geholfen, aber wie sieht's denn weltweit aus?
Okay.
Und haben dann mit dieser Organisation zum Beispiel auch Kindercamps in Südafrika organisiert.
Okay, das haben Sie jetzt viele Jahre dort in den USA gemacht, sind dann allerdings 2012 wieder zurück nach Europa und nach Deutschland. Warum haben Sie Amerika verlassen?
Ah ja, das gibt also mehrere Gründe. Einer ist einfach, daheim ist am schönsten.
Okay.
Obwohl ich jetzt Badener bin und im Schwäbischen lebe, aber wir sind ja beide Seiten, sind großzügig und ertragen das. Dann habe ich angefangen, Hunde auszustellen und zu züchten.
Aha.
Und es war natürlich sehr schwierig, die im Flugzeug mitzunehmen. Es gab auch politische Gründe. Bei der Einreise wurde mir das immer erschwert, immer und auch immer schwieriger. Und da habe ich einfach gesagt, es lohnt sich nicht mehr.
Was Ihre süddeutsche Herkunft angeht, die Familie kommt aus der Ecke von Freiburg, ein bisschen südlich von Freiburg.
Ja, Mülheim.
Und Sie leben jetzt am Fuße der Schwäbischen Alb.
Ja, im größten zusammenhängenden Streuobstgebiet Europas.
Aha.
In Weilheim an der Teck, / Hepsisau.
Okay.
Ist ein kleines Dorf.
Mit wie vielen Hunden?
Ich habe jetzt 2 und die Kollegin hat 4 Mädchen.
Okay, ansonsten haben Sie auch zwischenzeitlich wieder einen Job in Deutschland. Was machen Sie da?
Ich habe einen alten Schulfreund wieder getroffen, der mir anbot, dem ich den Arm umgedreht habe und jetzt für ihn den Telefondienst mache. Der ist im Versicherungs- und Finanzgewerbe tätig.
Okay. Ansonsten, als wir damals miteinander Sendung gemacht haben, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hatten Sie etwa 20 Operationen hinter sich. Wie viele sind da noch dazugekommen?
Es waren, glaube ich, schon mehr, aber ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. Und da zähle ich aber nur die man in Vollnarkose mitgemacht hat. Das ist natürlich am Anfang, nach dem Unfall, gibt es da gleich eine Serie von 12 Stunden Operationen, wo die tote Haut abgenommen wird.
Ja.
Man wird dann mit Haut von Toten abgedeckt, damit die Infektionsgefahr gebannt ist. Aber so nach 50 habe ich dann aufgehört zu zählen.
Sie haben es vorhin gesagt, Herr Heitz, mehr als 50 Operationen in jedem Fall. Sie haben aufgehört zu zählen. Kommt jetzt noch was oder haben Sie für sich irgendwann beschlossen, jetzt ist gut?
Also ich hatte von Anfang an eigentlich beschlossen, dass ich nur funktionsverbessernde, aber keine Schönheitsoperationen mache. Und im Moment gibt es eigentlich nichts, was ansteht. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Sie sind beeinträchtigt in mancherlei Hinsicht. Das beginnt auch mit so ganz alltäglichen Dingen, dass Hitze für Sie etwas anderes bedeutet als für einen, in Anführungsstrichen, Normalmenschen. Ja. Was macht Hitze mit Ihnen?
Also der normale Mensch hat ja Schweißdrüsen und Härchen. Die Härchen fangen den Wind ein und die Schweißdrüsen, die entlassen die Hitze und da gibt es so einen Cooling-Effekt. Und der ist bei mir halt vollständig verloren gegangen, nur oben an der Stirn und hier an der Brust. Und dann überhitze ich einfach. Also ich muss immer gekühlte Getränke dabei haben oder Zugriff auf gekühlte Getränke.
Ja, wir haben jetzt auch Eis für Sie organisiert. Genau. Was bringt es dann auch im Moment?
Einfach nur Kühlung.
Kühlung.
Das ist aber so ein bisschen auch ein fatales System, weil man halt es immer braucht.
Ja.
Also wenn Sie mal damit anfangen, sobald die Temperatur über 35 Grad, also Körpertemperatur geht, fällt es ja allen Menschen schwer. Ja. Bei mir fängt es schon bei 23 Grad an.
Wie werden Sie jetzt die nächsten Tage angehen, wo ja auch diese mörderische Hitze mit Temperaturen jenseits von 35 Grad angekündigt ist?
Also alles sehr früh machen, was erledigt werden muss, und dann im Büro sitzen und den Ventilator laufen lassen.
Ja, Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben einen Job, den Sie auch von zu Hause aus machen können. Sind Sie eigentlich jemals wieder in ein Flugzeug gestiegen?
Also
nicht um den Kanal zu überqueren, das ist schon klar, sondern mit einem Steuerknüppel in der Hand?
Ja, also ich habe einen sehr guten Freund, die sind damals zu dritt, haben den Rekord aufgestellt, die meisten Landungen in Europa, Afrika und Asien, die mittlerweile die Air Hamburg gegründet haben. Und der Floris, die sind auch abgestürzt und der hat einen gebrochenen Rücken und war zur gleichen Zeit im Krankenhaus wie ich in Hamburg. Aha. Dann hat er gesagt, wenn wir beide wieder draußen sind, gehen wir fliegen. Das haben wir auch gemacht.
Ja.
Ja. Und es passiert immer wieder. Also ich habe auch hier Zugriff darauf in Stuttgart zum Beispiel.
Okay. Wir haben vorhin, fällt mir gerade ein, in den Nachrichten eine Meldung gehört, Absturz einer indonesischen Militärmaschine mit 20 Toten. Wenn Sie so eine Meldung hören, was setzt das in Ihnen frei?
Also wahrscheinlich denken die Leute, dass ich sehr an die Opfer denke, aber eigentlich höre ich mir an, was passiert ist kurz nach dem Start im Wohngebiet. Da überlege ich gleich als Pilot, was ist da wahrscheinlich passiert? Wahrscheinlich haben die irgendeinen Triebwerksausfall gehabt und so. Es ist ja auch so, bei Brandverletzungen zum Beispiel, die durch so einen Unfall entstehen können, gibt's ja drei Leute, denen nichts passiert, die sterben, das ist okay. Und nur die Brandverletzten, die haben ein Problem. Und dieser Gedanke kommt dann als zweiter.
Wir gehen, Herr Heitz, wenn Sie einverstanden sind, nochmal zurück ins Jahr 1997. Sie sind ein Jurist mit einem Berufspilotenschein. Sie machen mit einem Freund und Kollegen eine Weltumrundung mit einer einmotorigen Maschine, das alles ist fast schon vorbei. Und dann gibt es in Kanada, mitten in der Wildnis, eine missglückte Landung.
Ja, also die Idee von der Reise war eigentlich, mal nach Neuseeland zu kommen. Und da haben wir gemerkt, huch, das ist ja in der Mitte, da können wir auf der anderen Seite auch wieder zurück. Und sind da eben über die Fidschis und so nach Kanada gekommen, und der Harald wollte einem Bekannten zuliebe so am Außenplatz landen und hat das Standardverfahren auf unbekannten Flugplätzen angewandt. Man fliegt so 45 Grad über die Landebahn und dreht dann ein. Aha. Hat dann gemerkt, das reicht nicht, ist durchgestartet, und die Muni ist ein schnelles, aber kein steigfreudiges Flugzeug. Beides geht nicht. Okay. Doch mit einer Düse geht das. Und das Terrain am Ende der Bahn ging hoch, es waren Bäume da, das Flugzeug streifte die Bäume viel runter. Bis dahin war eigentlich fast alles okay, und dann explodierte das Flugzeug am Boden.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Sie saßen neben dem Piloten, ab welchem Punkt war Ihnen klar, dass da gleich irgendwas Schreckliches passieren wird?
Nachdem er durchgestartet war, da merkte ich, also die steigt viel zu langsam, die Bäume, Baumwipfel kommen immer näher, und dann ist das echt wie so im beschrieben, so ein Film läuft vor einem ab. Mhm. Man denkt an so bestimmte Sachen, und dann traf's, glaube ich, die rechte Tragfläche zuerst, dann die linke, und es fiel runter.
Okay.
Und dann dachte ich, ah ja, super, ist ja nichts passiert.
Ja.
Und bin dann raus aus dem Flugzeug.
Und nach dann, der Explosion?
Nee, vor der Explosion.
Okay.
Und dann explodierte das, und weil nur auf der Co-Pilotenseite die Tür ist, bin ich nochmal zurück, weil es ein bisschen kompliziert ist, vom Pilotensitz auszusteigen.
Ja.
Und habe ihm rausgeholfen. Deswegen sind auch die Arme bis ungefähr hier besonders verbrannt.
Aha.
Und da aber Leute anwesend waren, die das beobachtet haben, haben die dann auch relativ schnell die Rettungskräfte gerufen.
Ja, die da dann auch relativ zügig kamen.
Nee, das hat 4 Stunden gedauert.
4 Stunden?
Ja, ich dachte, das war, also in meiner Erinnerung war das viel schneller. Aber es gab nur einen Rettungs-Airlift, und die waren gerade beschäftigt. Und wir saßen da also verbrannt auf dem Boden, haben gewartet.
Wie haben Sie diese 4 Stunden in Erinnerung? Waren Sie bei Bewusstsein? Sind Sie zwischendurch bewusstlos geworden?
Ja, also ich dachte ja, wie gesagt, es waren 20 Minuten oder so. Ich war zwischen dem Unfall irgendwann und dem Transport von dem Unfallort zum Rettungsauto, das uns zum Rettungsflugzeug brachte, weg. Also da habe ich keine Erinnerung.
Ja. Hatten Sie barbarische Schmerzen oder ist das alles ausgeblendet?
Also der Schock lässt einen schreien. Die Schmerzen, weil die Nervenenden verbrennen, ist sekundär. Also er ist da, aber er ist nicht so, wie wenn ihn jetzt einer ein Feuerzeug anhabt.
Dominant.
Ja, genau, ist nicht so dominant.
Bernhard Heitz ist unser Gast heute Vormittag in Leute, der Mann, der an jenem 2. Juni des Jahres 1997 mitten in der kanadischen Wildnis abgestürzt ist. Sie sind dann, Herr Heitz, gelandet nach diesem Absturz, Stunden nach diesem Absturz, in einer kanadischen Klinik, die, glaube ich, sogar spezialisiert war und spezialisiert ist für Brandverletzte. Ein Umstand, der Ihnen möglicherweise das Leben gerettet hat?
Also mit Sicherheit. Ja. Also wir waren vorher noch in einer anderen Klinik. Da wurden wir erst versorgt und dann sind wir mit so einem kleinen Flugzeug wurden wir dahin geflogen. Nachher mit einem richtig großen nach Edmonton in Kanada, ins University of Alberta Hospital. Aha. Und da gibt's einen Dr. Tredget, der Spezialist ist für die Vermeidung von Infektionen bei großflächig verbrannten Menschen. Ja. Und es hat zumindest mir das Leben gerettet.
Und in Ihrem Fall muss man sagen, 85% Ihrer Haut verbrannt mit der relativ klaren medizinischen Prognose. Sie haben eine Überlebenschance von zwischen 8% und 10% damals.
Korrekt, ja. Also 85% war damals sogar Weltrekord. Aber nicht lange, ein paar Wochen später gab es dann noch mehr. Also immer mit Überleben. Mhm. Was mir geholfen hat, ist das Alter und das relativ geringe Lungentrauma.
Also Sie waren relativ jung damals, Anfang 30?
34.
Ja.
Und ich habe eher Feuer als Rauch eingeatmet. Feuer verbrennt, Rauch zerstört.
Aha. Ansonsten keine inneren Verletzungen oder sind andere Organe auch betroffen gewesen?
Nee, also Niere? Kein Beinbruch, kein Armbruch, keine Niere, kein nix. Die musste feste arbeiten. Also ja. Meine Schwester, die mich in Kanada besuchte, sagte, der Sack, wo das die Flüssigkeit von der Niere rauskam, der war schwarz.
Wahnsinn.
Also die Niere ist schon ein erstaunliches Organ. Aha. Vor allem, das war nicht nur einmal schwarz, das war eine ganze Zeit lang schwarz.
Ansonsten, die Ohren haben was abbekommen.
Ja, und der kleine Finger, das ist hier, da fehlt ein Glied, das ist meine viertgradige Verbrennung.
Ja. Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, Ihre linke Seite ist die am heftigsten oder die am stärksten Betroffene.
Weil, als ich ins Flugzeug reingegriffen habe, in eine Richtung geht man ja immer, war das also...
Ja.
Und ich höre hier auch schlecht, weil ich so zum Flugzeug stand, als die Explosion
war. Was ist mit den Gelenken? Was ist mit der Wirbelsäule?
Gar nichts, war alles okay. Jetzt im Nachhinein stellen sich bei den Gelenken Probleme raus, weil normalerweise schwimmt die Haut auf dem Muskel und bei mir pappt sie so auf dem Muskel.
Okay.
Und dann bewegt man sich weniger und wenig Bewegung ist schlecht.
Ist das bis heute schmerzhaft?
Ja. Ich habe einen sehr guten Arzt, den, wenn man sagen darf, Dr. Mir in Weilheim, der da sehr verständig ist und von dem kriege ich auch die richtige Medizin.
Ja.
Also der sich auch intensiv damit beschäftigt.
Kriegen Sie nach wie vor Morphium?
Ja, das sind Morphium, Derivat. Morphium selber vertrage ich nicht. Ja. Das mussten die in Kanada auch erst rauskriegen. Dass ich da Probleme damit hatte.
Okay. Die Augen haben nichts abbekommen,
nee,
Gott sei Dank.
Ich hatte Brillen, nicht Plastik, sondern Glas. Und das hat mir das Augenlicht gerettet. Ja. Also die heutigen Plastikbrillen, das wäre da fatal gewesen.
Der Geruchssinn, der Geschmackssinn ist da irgendwas passiert?
Ja, nee, der ist intensiver geworden. Also man glaubt, dass wenn Sinne verloren gehen, also wie auf der Haut, andere Sinne sich verintensivieren.
Können Sie sich, Herr Heitz, noch dran erinnern, wie das war, als Sie nach dem Absturz das erste Mal in einen Spiegel geguckt haben?
Ja, ich glaube, es war eine Fußball-Europameisterschaft. Ich war in der Zwischenzeit von Kanada nach Deutschland verlegt worden. Und es sind große Räume, wo Toiletten und Dusche ein Raum ist, weil man das einfacher sauber machen kann. da Verbandswechsel, die manchmal sehr blutig sind, auch stattfinden. Die Spiegel sind extra hochgehängt, dass die Leute, die im Rollstuhl reingefahren werden, nichts sehen. Aha. Und zwar Pause und ich musste eben auf die Toilette gehen, lief an dem Spiegel vorbei und dachte, oh, das sieht aber nicht gut aus. Und ja, ging dann wieder zurück zum Fußball und das war's eigentlich.
Das klingt beeindruckend lapidar. War es wirklich so einfach?
Nein, also natürlich nicht. Das habe ich aber dann erst Jahre später gemerkt. Mhm. Es war sicherlich einfacher wie bei vielen, was mir oft auch angekreidet wird, dass ich da nicht genug Tamtam drumherum mache. Aber ich habe von den Eltern her, glaube ich, genug Stärke mitbekommen, dass es für mich nicht so dramatisch war, wie es vielleicht für anderen ist. Also wenn ich auf den Baum geklettert bin, hieß es nie, Achtung, du könntest runterfallen, sondern guck mal, da ist noch ein Ast, versuch doch den mal. Ja. Und ich habe aber so, wie das in der Psychologie auch beschrieben wird, später gemerkt, dass es tatsächlich 7 Jahre gedauert hat, bis ich so vollends den Umfang alles.
Wie ist es heute, so viele Jahre nach dem Absturz, wenn Sie auf die Straße gehen und Menschen Sie zum ersten Mal sehen, glaube ich, erschrecken viele, weil sie halt doch anders aussehen als die sogenannte Norm. Kann man sich an dieses Erschrecken anderer Menschen gewöhnen?
Also ich ja. Und ich finde es auch gut, dass sich die Leute erschrecken. Denn es gibt nur 2 Möglichkeiten, wenn sie sich nicht erschrecken. Sie kennen einen Brandverletzten oder die sind total kaputt. Aha. Weil es gibt so eine schöne Geschichte, wo ich die Deutsche Bank in Leipzig gesucht habe und an einem Automaten von der Deutschen Bank war und in meiner Dummheit die Dame fragen wollte, wo die Hauptstelle ist. Und die war beschäftigt und guckte hoch und erschrak. Aha. Natürlich, was sieht die denn da? Der zweite Schritt ist dann, die zweite Reaktion, da trennt sich dann Spreu von Weizen. Und es liegt immer am Brandverletzten selber, die Leute auch, dass sie sich wohlfühlen.
Wie viele Leute sind wegen Ihnen und wegen Ihres Anblicks schon auf Laternenpfähle gelaufen?
Naja, ich weiß von einem. Da war ich in Kur in Bad Oeynhausen. Meine damalige Freundin und ich liefen und er guckte natürlich. Und man merkt mit der Zeit, wann, also wie die Leute reagieren werden. Die gucken weg oder sie gucken danach nochmal. Und ich drehte mich um und er war so erschrocken, dass ich ihn also beobachtete, wie er mich beobachtete, dass er den übersahen ist, dagegen gelaufen, auch hingefallen. Lustige Begebenheit.
Ein Unfall, ein Ereignis, das Ihr Leben natürlich dramatisch verändert hat. Wo fangen wir an? Mit dem Beruflichen. Sie waren Jurist. Sie wollten, glaube ich, Berufspilot werden und hatten auch schon einen Vertrag in der Tasche.
Ja, also ich hatte die Berufspilotenlizenz gemacht und hatte ein Jobangebot in Neuseeland.
Ja.
Bei der Flugschule, bei der ich den Schein gemacht habe, die aber auch andere Sachen gemacht haben. Mhm. Und durch den Unfall hat sich das natürlich alles verändert.
Ja.
Aber für mich nicht unbedingt in eine unangenehme Richtung.
Was war angenehm an der Richtung, wenn Sie so formulieren?
Dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die mir sonst nie begegnet wären.
Ja?
Ich habe 2 Hunde, die ich über alles lieb, die ich nie hätte, wenn der Unfall nicht gewesen wäre. Ich hatte eine Freundin, die ihrer Tochter von der gleichen Rasse einen Hund gekauft hat. Und als wir uns trennten, fehlte der mir so, der Felix, dass ich dann den Elmo gekriegt habe.
Okay. Ansonsten, das Leben, das Sie heute führen, ist ein Stück weit ein Leben mit Beeinträchtigungen. Über die Hitze, die Sie kaum aushalten, haben wir gesprochen, weil durch die Verbrennung halt die Schweißdrüsen nicht mehr funktionieren. Ja. Wie ist es mit den Schmerzen? Sind die immer da, gleichbleibend, sich verändernd?
Also Schmerzen kommen und gehen, von mir gefühlt kommen und gehen, sind intensiver oder wenig intensiv.
Und vorhersehbar auch, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also nicht wetterabhängig oder so. Was ich auch nicht mehr kann, ist, früher haben wir um 10 Uhr abends noch geschlemmt. Wenn ich heute nicht früh esse, dann habe ich da auch Probleme. Die Schmerzen sind für mich zum Glück noch beeinflussbar und aushaltbar.
Ja, aber natürlich brauchen Sie Medikamente und vermutlich auch relativ starke Medikamente.
Ja, also das sind dann schon Dinge, die man einem normalen Menschen so nicht einfach geben kann.
Was ist mit Bewegung oder gar Sport?
Ja, das ist schwierig. Also ich bin in einem Fitnessstudio, wo ich im Sommer nie hingehe, weil es einfach zu heiß und zu dämpfig ist, wie man im Schwäbischen sagt. Mhm. Ich laufe mit den Hunden, aber dann früh morgens oder ganz spät abends. Mhm. Ich würde gern Fahrrad fahren und nach dieser Sendung habe ich einen Termin, wo mir was für meine Arme gemacht wird, so vom Tauchanzug, dass ich wieder ins Wasser gehen kann. Da okay. habe ich noch offene Stellen und schwimmen war halt immer so mein Ding.
Dieser Unfall, dieser Absturz, den Sie hatte, war der dann irgendwann auch für Sie gleichbedeutend mit dem Verzicht auch auf Familie, auf Partnerschaft, auf Kinder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte nach dem Unfall, also ohne angeben zu wollen, schon mal die eine oder andere Freundin.
Okay.
Aber ich bin, glaube ich, so ein Typ, der sich immer die Problematischen raussucht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, zwei Hunde tun's auch. Also die freuen sich immer, wenn man nach Hause kommt. Und Interaktion hat man ja auch mit Freunden.
Herr Heitz, wir haben etliche Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sozusagen ihre Anerkennung aussprechen für die Art und Weise, wie Sie auch mit Ihrem Leben und Ihrem Schicksal umgehen. Und ein Hörer fragt an, was denn aus dem Freund und Kollegen geworden ist, der mit Ihnen zusammen abgestürzt ist. Der lebt nicht mehr.
Nein, der Unfall war am 2. Juni und der hat es noch bis zum 3. Juli geschafft und ist dann an multiplem Organversagen letztlich gestorben.
Der hat es, glaube ich, den hat es noch übler getroffen. Der hat beide Arme verloren.
Ja, also so wie ich mich dran erinnere, der hatte erstmal 90% Verbrennung, war viel älter, 56, hatte ein größeres Lungentrauma und hatte also Arme oder zumindest Hände verloren und war quasi blind.
Also Sie kümmern sich, oder es gibt diesen Verein Phoenix, mit dem und in dem Sie sich kümmern um andere, die wie Sie brandverletzt sind. Ich vermute mal, Sie haben oft auch mit Menschen zu tun, die diesen Optimismus und dieses nach außen gehen nicht so leben und leben können.
Also vor allem nicht leben können. Und ich muss da auch immer aufpassen, dass ich da nicht zu überschwänglich bin, weil das natürlich nicht unbedingt das beste Beispiel für die ist. Was wir versuchen, ist natürlich den Leuten zu vermitteln, dass es ein Leben nach dem Feuer gibt. Mhm. Oft beantworten wir Fragen, die noch gar nicht gestellt haben. Es war bei mir auch so in Kanada. Einfach weil diese Fragen immer wieder auftauchen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel für Männer, wie ist das später mit dem Sex, kann ich das noch und gibt's den noch oder so? Und dann sagen wir, Partnerschaften werden immer wieder sein oder werden weitergehen. Und dann fühlen die Leute sich schon ein bisschen sicherer. Was wir aber auch machen, ist, wenn die Leute aus dem Krankenhaus rauskommen, da kommen sie aus einer aus einer Situation raus, wo alles für sie gemacht wird, wo sie ganz behütet sind. Und dann fallen sie so quasi die Tischkante runter.
Was Sie jetzt mit diesen Leuten machen, die Sie sich kümmern, ersetzt das ein Stück weit auch psychologische Hilfe, psychologische Betreuung? Oder brauchen Menschen mit einem bestimmten Grad an Traumatisierung eben diese fachmännische Hilfe?
Ja, auf jeden Fall. Also wir würden nie, wenn wir merken, dass ein Psychologe vonnöten ist, vermitteln wir die immer weiter an Spezialisten, die sich auch mit Brandverletzungen schon beschäftigt haben. Das ist einfach zu heikel. Aber manchmal ist es, wie fühle ich das aus, dass ich einen Rollstuhl krieg oder wo kriege ich einen Behindertenausweis her? Bis hin zu, weil sie eben von Angehörigen sprachen, eben eine Frau, eine Mutter, die einen Sohn verloren hatte, die dann meine Mutter anrufen durfte oder meine Mutter sie anrufen durfte und mit ihr gesprochen hat und ihr das geholfen hat.
Haben Sie auch mit Leuten zu tun gehabt, die sich umbringen wollten oder sich später umgebracht haben?
Ja, also das ist, weil wir eben gesprochen haben, das ist ja nicht immer alles nur positiv. Es gab so eine Situation, das war ein Künstler, der sich vielleicht ein bisschen nicht verstanden gefühlt hat, der sich angezündet hatte. Und als der aus dem Krankenhaus rauskam, hat er sich wieder angezündet. Und der hat es dann beim zweiten Mal nicht überlebt.
trotz dieses Absturzes mit den Folgen, über die wir gesprochen haben, sehr viel Lebenskraft, sehr viel Lebensmut auch nach außen zeigt und vermittelt. Wobei ich mir vorstellen könnte, Herr Heitz, dass Sie durchaus auch Ihre melancholischen Phasen haben oder Phasen haben, wo Sie sich fragen, ob das alles einen Sinn macht.
Also oder täusche ich mich da? Ob alles einen Sinn macht, nicht. Also das ganz bestimmt. Es gibt also Situationen, wenn ich koche und ich habe so ein Problem mit den Händen, dann fluche ich schon mal und sage, finde dann aber meistens eine Lösung. Melancholische Momente, ja. Also ich liebe es, im dunklen Radio zu hören und draußen zu sitzen, zum Beispiel eine Zigarre zu rauchen und über das Leben an sich zu sinnieren.
Sie haben vorhin gesagt, also positiv sei für Sie nach dem Unfall gewesen, dass Sie Dinge erlebt hätten, die Sie ohne diesen Unfall sicher nicht erlebt hätten. Sie haben es dann versucht zu erklären am Beispiel der Hunde. Kann man es auch erweitern sozusagen auf menschliche Hilfe und menschliche Solidarität, die Sie erfahren durften?
Also menschliche Solidarität, aber auch einfach Menschen kennengelernt zu haben. Wir beide hätten uns nie getroffen ohne den Unfall und mir macht es Spaß. Also ich habe die Hunde sind ja nicht das Einzige, da kommt's ja noch weiter. Man geht dann auf Ausstellungen, trifft da wieder Leute. Ja. Also das explodiert, potenziert sich, ja, das Menschen kennenzulernen.
Sie haben natürlich auch das deutsche Gesundheitssystem in- und auswendig kennengelernt. Mit der Vielzahl der Operationen haben Sie da in der Summe auch eher positive Erfahrungen gemacht?
Ja, also es war etwas lustig, als ich aus Kanada kam, sagte man mir, in Deutschland hätten Sie das aber nicht überlebt, weil die Kanadier durch die Ölindustrie natürlich auch viel mehr Brandverletzte haben, dadurch mehr Übung haben. Aber meine Krankenkasse hat mir außer mal einer Sache, wo keiner weiß wieso, nichts verwehrt, was ich an Hilfsmitteln, Operationen oder sonst gebraucht habe. Mhm. Und da leben wir in Deutschland schon in einem ganz tollen Land.
Sie haben, Herr Heitz, eingangs der Sendung gesagt, ästhetische Operationen kommen für Sie nicht in Frage.
Ja.
Das bedeutet natürlich auch, dass, wenn es denn überhaupt auch technisch möglich wäre, eine Gesichtstransplantation für Sie nie ein Thema sein wird?
Nein, also das hat damit zu tun, dass meine Gesichtsgeometrie nicht zerstört worden ist. Also wenn Sie ein Bild von vorher sehen und jetzt, dann erkennen Sie mich. Da habe ich also kein so großes Problem. Aber ich habe ja hier hinten auch Stellen, wo kein Haar ist. Da hätte ich mir, wird ein Ballon eingesetzt, der wird immer mehr aufgeblasen. Und dann können Sie das so rüberziehen. Dann hätte ich wieder Haare. Das war mir es nicht wert und nicht wichtig.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Und nachdem wir vor 15 Jahren mal Sendung gemacht haben, gucken wir mal, was die Zukunft
bringt. Was in 15 Jahren ist,
genau. So sieht's aus. Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Bernhard Heitz. Gibt übrigens, wen das interessiert, ein Porträt heute Abend über Sie im SWR-Fernsehen in der Landesschau nach 18.45 Uhr. Leute morgen dann mit Stefan Seeler und mit Jürgen Kroll, der fast 200 Kilo wog und in 10 Monaten 100 Kilo abgenommen hat, aktuell um 12. Gleich mit dem jüngsten Akt der griechischen Tragödie und den Rücktrittsspekulationen um Ministerpräsident Tsipras.
Eins gehört. SWR.